Ja, ich habe es angekündigt. Ab halb fange ich an hier mit den ersten Interviews. Und ich habe im Apparat hier Herrn Schuster von Greenpeace, und zwar von Greenpeace Österreich. Hallo, Herr Schuster.
Guten Morgen.
Österreich im Osten gelegen, das heißt der richtige Ansprechpartner für eine Geschichte, die vor etwa einem halben Jahr über Ungarn hineingebrochen ist, nämlich Giftschlamm. Ich sagte einfach hineingebrochen. Das hört sich irgendwie so an wie, ja, wie ein Naturereignis. Aber außer, dass es vielleicht in der Natur des Menschen liegt, immer wieder Unfälle zu produzieren, scheint mir da nicht so viel natürlich zu sein. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Giftschlammunfall, beziehungsweise was ist denn überhaupt passiert vor einem halben Jahr bei unserem kurzen Gedächtnis?
Also vor einem halben Jahr ist bei einer ungarischen Aluminiumfabrik Rotschlamm in die Umwelt entwichen. Das war eine riesige Menge, das waren ungefähr 700.000 Kubikmeter Rotschlamm. Rotschlamm besteht überwiegend aus Aluminium und Eisen, ist aber leider auch sehr stark gifthaltig. Da waren hohe Mengen an Arsen drinnen, an Quecksilber drinnen, an Chromverbindungen drinnen. Und deswegen war das hier sozusagen auch eine Giftschlammlawine, die sich hier über mehrere Dörfer in Westungarn erstreckt haben. Die Ursache war ein Dammbruch. Das ist dort ein Damm, wo dieser flüssige Schlamm gelagert worden ist. Dieser Damm ist einfach gebrochen und die Schlammlawine hat sich somit über ein paar tausend Hektar Land, bzw. über mehr als 100 Kilometer Flusslauf verteilt.
Ja, Dammbruch hört sich auch wieder schön an. Ich meine, so ein Damm bricht ja nicht so einfach. Ich meine, was für Sicherheitsmaßnahmen werden denn überhaupt hier erlassen? Was ist da eingeplant gewesen?
Ja, es ist offensichtlich, dass die Industrieanlage dort schon eine sehr, sehr alte Anlage war. Dieser Damm, oder man kann auch dazu Deponie sagen, war einige Jahrzehnte alt. Es ist offensichtlich, dass bei der Errichtung dieser Deponie hier schwere Konstruktionsfehler passiert sind. Was genau jetzt die technische Ursache war, ist bis heute noch ungeklärt. Aber wahrscheinlich war es eine Kombination aus fehlendem Wasserschutz auf der Unterseite, verschiedene Dammmaterialien, die verwendet worden sind, beziehungsweise einfach zu wenig Verdichtung plus zu hohe Befüllung des Inhaltes. Also sind hier sehr schwere Ingenieurfehler passiert. Die Behörden haben das offensichtlich zu schlecht kontrolliert. Sie waren damit überfordert und somit ist hier leider zu dieser Katastrophe gekommen.
Ich meine, Damm ist natürlich nur eine Möglichkeit. Gab es denn noch weitere geplante Sicherheitskriterien oder war das das Einzige, wo man gesagt hat, wir machen einfach so einen Damm wie so einen Biberdamm, ne? Da können wir alles hinten dran schön eindämmen und die Sache hat sich. Oder gab es da irgendwie so eine Art Staffel?
Nein, es gab dort eben nur diesen einen Damm, es gab kein Auffangbecken. Das heißt, sobald dieser eine Damm gebrochen ist, war hier der Rotschlamm direkt in der Umwelt. Heute ist es natürlich Stand der Technik, hier entsprechende Auffangbecken, zweite Dämme zu haben. Alles das gab es in Ungarn nicht. Hinzu kommt, dass die Technologie, diese Aluminiumproduktionstechnologie in Ungarn auf einem sehr schlechten Stand der Technik war. Zum einen war dieser Schlamm in Ungarn viel wasserhältiger als zum Beispiel bei deutschen Aluminiumfabriken. Und das Zweite ist, dass auch der pH-Wert in Ungarn sehr, sehr hoch war. Das heißt, der pH-Wert von dem Rotschlamm war viel stärker basisch als das stärkste Waschmittel, das man überhaupt verwenden kann. Und auch das hat diesen Rotschlamm dann noch zusätzlich gefährlich gemacht.
Da wird immer in der Vergangenheit geredet. Gab es denn in der Vergangenheit keine Standards, die man irgendwie hätte einhalten müssen? Das heißt, so europäische Standards. Ich meine, Ungarn ist ja auch in der Europäischen Union drin, dass man sagt, okay, ihr müsst euch irgendwie anpassen an gewisse Sicherheitsstandards.
Naja, das Problem ist, dass diese Industrieanlage dort eben schon seit Jahrzehnten besteht. Das heißt, diese Industrieanlage ist errichtet worden auf dem Stand der Technik, eben noch zu Zeiten des Warschauer Paktes, beziehungsweise als Ungarn halt noch nicht in der Europäischen Union war. Daher hat es dann Errichtungsvorschriften der Europäischen Union nicht gegriffen und die Nachrüstungsvorschriften der EU sind hier leider zu schlecht. EU-Regeln für Osteuropa wirken ganz gut, wenn jetzt neue Dinge geplant, gebaut, errichtet werden. Für bestehende Anlagen sind hier einfach die Gesetze nicht ausreichend.
Jetzt wurde vorhin so ein bisschen mit den Wörtern gespielt, waren damals. Wie sieht es denn heute aus? Das heißt, also heute, wenn neue errichtet werden, dann sind die Sicherheitsvorschriften besser, aber die Nachrüstungsvorschriften der Europäischen Union sind immer noch schlecht. Kann man das nochmal näher erläutern?
Nehmen wir an, in Ungarn wird jetzt ein neues Aluminiumwerk gebaut, dann muss das komplett den Richtlinien der Europäischen Union entsprechen. Also Abwasserrichtlinien, Luftverschmutzungsrichtlinien, Bodenschutzrichtlinien, alles muss eingehalten werden. Unsere Erfahrung sagt, dass das auch bei Industrieanlagen in Osteuropa der Fall ist. Das Problem sind eben Anlagen, die schon lange bestehen, weil es hier oft sehr, sehr lange Übergangsfristen gibt. Und Ungarn ist ja erst vor wenigen Jahren der Europäischen Union beigetreten und somit gelten EU-Richtlinien zum Teil erst mit 5- bis 10-jähriger Übergangsfrist.
Das sind
leider ökonomische Überlegungen, die dahinter waren, weil sonst in Osteuropa sehr, sehr viele Industriebetriebe vor einigen Jahren hätten zusperren müssen und das wollte politisch in Europa niemand.
Die Aluminiumindustrie ist ja nicht die einzige Industrie in Ungarn. Wie sieht es denn bei anderen Industrien aus? Welche Industrien sind denn so generell auch noch ein bisschen gefährdet? Beziehungsweise hat man aus dem Unglück gelernt? Sprich, hat man da mal nachgeschaut, was man bei anderen Industrien machen kann, um sowas zu verhindern?
Ja, generell muss man mal sagen, dass es in Ungarn nicht sehr viel anders ist als die Situation in anderen östlichen EU-Beitrittsländern. Also wenn man sich die Unfallgefahr jetzt von Industrieanlagen jetzt in Rumänien, Ungarn, Slowakei, Polen, wo auch immer anschaut, dann sind die Standards dort ungefähr vergleichbar. Die Reaktionen auf den Unfall waren auch länderweise verschieden. Also die Slowakei zum Beispiel hat hier sofort eine Woche nach dem Unfall, glaube ich, 100 Umweltinspektoren losgeschickt ins ganze Land und geschaut, könnte sowas auch in der Slowakei passieren. Dort sind sofort Maßnahmen getroffen worden. Ungarn war da erstaunlicherweise sehr zurückhaltend. Also es gibt in Ungarn bis heute jetzt als Folge des Unfalls keine durchgehende Inventur von gefährlichen Industrieanlagen in Ungarn. Und wir befürchten halt schon, dass hier sozusagen dieser Rotschlammunfall in Ungarn möglicherweise nicht der letzte derartige Unfall war.
Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Das war Herbst, als das Ganze passiert ist, am 4. Oktober. Wir haben jetzt Frühling. Das heißt, der Bauer, der spannt natürlich mal wieder seine Rösslein an und pflügt das Feld. Was ist jetzt los in Ungarn, beziehungsweise was ist auf den Feldern, die da überflutet worden sind, auf den Dörfern, die zerstört worden sind, was ist da los, was ist jetzt bis jetzt geschehen?
Also, man muss sagen, dass man in der Unfallsregion die Spuren dieser Katastrophe noch überall leider sehr gut sehen kann. Also vor allem, wenn man hier sich dort die Bäume anschaut, dann sieht man ganz genau noch immer an den Bäumen, an den Häusern, wie hoch hier diese rote Schlammlawine durch die Dörfer gegangen ist. Die zwei am stärksten betroffenen Dörfer, also Colander und Devonshire, werden mit Sicherheit nie wieder so sein, wie sie vor dem Unfall waren. Beide Dörfer müssen ungefähr zur Hälfte niedergerissen werden. Das heißt, in beiden Dörfern klaffen jetzt schon riesige, riesige Lücken. Und die Regierung hat auch beschlossen, sozusagen dort, wo diese Häuser gestanden sind, keine neuen Häuser mehr zu errichten. Das heißt, den Menschen werden jetzt Wohnblocks irgendwo anders angeboten, dass die dörflichen Strukturen dort sind auf alle Fälle zerstört.
Was
die Landwirtschaft betrifft, ist der Rotschlamm jetzt dort von vielen Feldern notdürftigst abgekratzt oder eingeackert worden, wo es keine Daten gibt, wie stark der Boden dort mit Schwermetallen belastet ist. Die Landwirtschaft wird starten, man wird hier allerdings erst im Herbst wissen, wie stark hier die Ernte mit den giftigen Substanzen wie Arsen zum Beispiel vergiftet ist oder nicht. Also hier muss man im Herbst analysieren und muss dann jeweils de facto Feld für Feld entscheiden, kann die Ernte verwertet werden oder nicht.
Also der Rotschlamm wurde abgetragen bzw. eingeackert. Eingeackert hört sich so an wie untergepflügt.
Eingeackert ist untergepflügt, das heißt dort, wo nur eine dünne Rotschlammschicht auf den Feldern war, ist das einfach untergepflügt worden. Dort, wo eine dicke Schicht drüber war, ist das abgetragen worden und an einem allerdings sehr schlecht gesicherten Platz gelagert worden. Das heißt, die haben dort eine neue Rotschlammdeponie wieder errichtet, von der wahrscheinlich eine weitere Gefahr fürs Grundwasser ausgeht.
Jetzt wartet man darauf, was im Herbst mit der Ernte los sein wird, ob da irgendwelche Früchte gewisse Grenzwerte einhalten oder nicht einhalten. Was kann überhaupt passieren mit diesem Rotschlamm, beziehungsweise mit den Giften, die in dem Rotschlamm drin sind? Was wird befürchtet?
Also befürchtet wird, dass hier vor allem eben die Giftstoffe, wie wir sehen, sich hier langsam und schleichend großflächig vor allem über das Grundwasser verteilen. Wir wissen, dass hier in der Unglücksregion im Grundwasser zum Teil sehr hohe Werte, vor allem an Arsen, aber auch an anderen problematischen Stoffen drinnen ist. Grundwasser dort in der Region verteilt sich sehr langsam und es kann hier noch immer nicht abgeschätzt werden, welche Region dort wirklich sozusagen von diesem Grundwasserproblem betroffen sein wird.
Werden denn die Menschen kontrolliert? Das heißt, nimmt man denen regelmäßig Blut ab, um zu schauen, ob sie sich vergiften?
Ja, also es gab vor ein paar Monaten eine breit angelegte Untersuchung von Blut von den Einwohnern in den Dörfern. Die Ergebnisse von dieser Blutuntersuchung waren sehr alarmierend. Die Werte waren sehr, sehr hoch. Man muss allerdings dazu sagen, dass wahrscheinlich die Hauptbelastung jetzt nicht durch den Rotschlammunfall passiert ist, sondern durch die jahrzehntelange Luftverschmutzung durch die Aluminiumindustrie vor Ort. Natürlich, die Giftstoffe, die im Rotschlamm drin sind, wurden natürlich auch seit Jahrzehnten dort in der Gegend durch die Industrie verteilt. Also die Belastung dort, die gesundheitliche Belastung der Menschen dort ist sehr, sehr hoch.
Jetzt wurde vorhin gerade eben gesagt, die Häuser werden nicht mehr aufgebaut, sondern man baut dann Wohnblocks irgendwo anders hin. Irgendwo anders, was heißt das? Das heißt im Dorf, im früheren Dorf oder sagen wir mal in der Stadt, werden die Menschen umgesiedelt oder wohnen sie praktisch in diesem verseuchten oder dekarbonierten Gebiet?
Ja, es wurden aus beiden Dörfern wurden jeweils ein paar tausend Menschen vorübergehend ausgesiedelt. Also die wurden entweder bei Verwandten untergebracht, in öffentlichen Wohnheimen oder zum Teil auch sehr, sehr lange in Sporthallen. Diese Häuser von den Menschen müssen dort jedenfalls abgerissen werden, weil diese Giftsuppe sich dermaßen in die Häuser reingefressen hat, auch in die Bausubstanz reingefressen hat, dass hier die Häuser abbruchreif sind. Was jetzt passiert ist, dass hier die Gemeinden, der Staat hier neue Wohnsiedlungen errichtet, wo die Menschen neue Häuser bekommen. Was uns berichtet wird, ist, dass viele Menschen damit aber sehr unzufrieden sind, weil das natürlich bedeutet, dass sie nicht mehr dort wohnen, wo sie viele Jahrzehnte gewohnt haben, dass sie nicht mehr ihr kleines Einfamilienhäuschen haben, sondern eine Wohnung in einem Wohnblock, dass sie nicht mehr die Nachbarn haben, die sie vorher hatten, dass sie nicht mehr den gleichen Kreisler ums Eck hatten, den sie einmal hatten. Das Leben ist einfach grundlegend anders und das Dorf ist nicht mehr das Dorf, das es früher war, weil das Dorf nur mehr zur Hälfte existiert und die andere Hälfte ist eine eingeebnete Fläche.
Jetzt war das vor einem halben Jahr Thema in unseren Medien. Inzwischen nimmt auch hier das Thema Japan in den Medien immer weniger Platz ein. Das heißt, die Zeit ist kurzlebig. Wie geht's weiter mit diesem Giftschlamm? Was ist als nächstes zu tun, beziehungsweise was ist zu befürchten?
Ja, also wir als Greenpeace, wir schicken regelmäßig unsere Experten vor Ort. Wir nehmen regelmäßig Proben. Das, was halt ganz wichtig ist, auch für die Menschen vor Ort, ist hier, dass hier das Trinkwasser, das Grundwasser, die Böden, dann auch die Ernte wirklich sehr gut chemisch untersucht wird. Beim Trinkwasser haben die Menschen dort Glück gehabt, weil die Trinkwasserleitungen dort von anderen Gegenden kommen, wo der Giftschlamm nicht direkt rübergegangen ist. Zu befürchten ist hier natürlich, dass vor allem die Landwirtschaft dort schon ein paar Jahre hier nicht sozusagen alle Lebensmittelprodukte anbauen wird können, die früher dort angebaut worden sind. Die Europäische Union empfiehlt hier den Anbau von Energiepflanzen, also von Pflanzen, die in Biomassekraftwerken verbrannt werden, zur Stromerzeugung und nicht den Anbau von Lebensmitteln. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Änderung für die Menschen vor Ort.
Kann man überhaupt damit rechnen, dass das mal wieder einigermaßen in absehbarer Zeit hier für menschlichen Verzehr relativ unbedenklich sein wird?
Ja, man muss hier wirklich ganz genau den Weizen, den Mais, die Tomaten, die Paprika und alles hier wirklich chemisch untersuchen. Es wird hier sicher pflanzenweise verschieden sein. Es gibt Pflanzen, die Schadstoffe sehr gut aufnehmen. Es gibt Pflanzen, die Schadstoffe sehr schlecht aufnehmen. Getreide ist eher dafür bekannt, dass hier die Schadstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Und das Entscheidende ist ja weniger für die Landwirtschaft, wie viele Schadstoffe im Boden sind, sondern wie die Schadstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden. Und das muss man sich hier dort einfach ganz genau anschauen.
Wo kann man sich weiter informieren?
Ja, an Informationen zu kommen ist in dem Fall leider schwierig, weil die ungarische Sprache für Nicht-Ungarn sehr schwer zugänglich ist. Wir als Greenpeace bieten zum Beispiel laufend Informationen an, auch von unserer Webseite www.greenpeace.at in diesem Falle, nachdem wir das vom österreichischen Büro aus betreuen.
Dann danke ich mal Herrn Schuster für diese Auskünfte über den Giftschlammunfall hier in Ungarn vor etwa einem Jahr. Ich sag mal, merci.